Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Internationale Solidarität erfährt Jürgen Schäfer, der zurückgetretene Chef des Jüdischen Museums in Berlin, unser erstes Thema. Außerdem stellen wir einen neuen Kinofilm von Alexander Kluge vor und berichten über die Uraufführung des neuen Stücks von David Mamet in London, wo John Malkovich Harvey Weinstein spielt. Wie geht es weiter nach dem Rücktritt von Peter Schäfer als Direktor des Jüdischen Museums in Berlin? Der Stiftungsrat hat 5 Tage nach der Entscheidung des 75-jährigen Judaisten heute getagt. Zeitgleich bekundeten über 40 jüdische Gelehrte aus Israel, Europa und den USA, dass sie die auch vom Zentralrat der Juden in Deutschland geäußerte Kritik an Schäfers liberaler Haltung zur israelkritischen Bewegung BDS, was für Boykott, Divestment und Sanctions steht, nicht nachvollziehen können. Die Behauptung, Schäfer setze sich nicht für die jüdische Sache und den Kampf gegen Antisemitismus ein, sei schockierend, heißt es in dem Brief. Tim Aßmann, Korrespondent in Tel Aviv, sind die Unterzeichner dieses Briefes identisch mit den jüdischen Kritikern des Bundestagsbeschlusses, den BDS als antisemitisch einzustufen?
Nein, das ist tatsächlich jetzt ein neues Schreiben und es sind auch neue Unterstützer, Unterzeichner. Das hat damit zu tun, dass die Leute, die sich jetzt hier stark machen, überwiegend Leute sind, die konkret wegen Peter Schäfer jetzt hier die Initiative ergreifen, die also sagen, hier wird einem Wissenschaftler, zum Teil sind es auch akademische Weggefährten Schäfers, hier wird jemandem Unrecht getan. Deswegen jetzt diese Initiative. Das sind zum Teil Talmud-Experten, zum Teil auch Gelehrte, die sich akademisch mit dem Judentum im Altertum beschäftigt haben. Es sind Gelehrte nicht nur aus Israel, Sie haben es schon gesagt, sondern zum Teil auch aus den USA. Schäfer hat ja in Princeton unter anderem gelehrt. Vom dortigen Institut hat jemand unterschrieben. Hier in Israel sind eigentlich alle großen Universitäten mit Unterzeichnern des Briefes vertreten. Jerusalem, Tel Aviv, Beersheba. Dazu kommen dann eben noch Judaistikgelehrte auch aus den USA, schon erwähnt, und natürlich eben auch, das kann man auch sagen, aus Deutschland zum Beispiel, aus Berlin, Frankfurt und Hamburg.
Der Rücktritt von Peter Schäfer ist ja hier in Deutschland wenig umstritten, sagen wir es so. Es ist nicht von der Politik ausnehmend thematisiert worden, ganz anders, wie Sie es jetzt beschreiben in diesem Brief. Von welchem Unrecht ist denn in diesem Brief die Rede?
Also wenn man da zwischen den Zeilen liest, dann merkt man, dass die Unterzeichner, es sind mehr als 40, Sie haben es gesagt, empört sind darüber, wie mit dem Wissenschaftler Schäfer umgegangen wird. Es wird ja ganz konkret gesagt, der Mann hat sich immer für das Verständnis des Judentums eingesetzt, hat dafür geworben, hat unter anderem auch die akademische Kooperation zwischen Israel und Deutschland vertieft, so steht es in diesem Brief. Und das sei nun schockierend, dass ausgerechnet ihm vorgeworfen wird, hier Antisemitismus nicht ausreichend zu bekämpfen oder dem jüdischen Anliegen nicht verbunden zu sein. Da merkt man, dass die Leute, die das unterschrieben haben, schlicht einfach diesen Vorwurf an Schäfer tief ungerecht finden. Und offenbar treibt die Unterzeichner auch eine ganz grundlegende Sorge an. Man sei tief besorgt, heißt es da in dem Brief, über eine, Zitat, Zensur der Meinungsfreiheit und die schwindenden Möglichkeiten, Regierungspolitik in Frage zu stellen. Das ist also ganz unverhohlen die Anspielung darauf, dass Schäfer ja zurücktreten musste, weil das Museum eben auf Twitter einen Zeitungsartikel über die BDS-Bewegung teilte. Jene Bewegung, die zum Boykott Israels aufruft und die vom Bundestag vor kurzem als antisemitisch eingestuft wurde. Man stehe BDS, das schreiben hier die Unterzeichner des Briefes, durchaus kritisch und teils sogar ablehnend gegenüber. Man sei aber eben vereint in der Bewunderung für Peter Schäfer.
Also beim Stichwort Regierungspolitik, die nicht mehr kritisiert werden dürfe, ist sowohl die deutsche als auch die israelische Regierung gemeint.
Also hier wird von einer Regierungspolitik konkret gar nicht geschrieben. Es wird kein Land hier in Verbindung gesetzt. Aber da sich die Debatte ja um BDS dreht und BDS zu einem Boykott Israels aufruft, würde ich dieses Schreiben tatsächlich so verstehen, dass die Unterzeichner der Meinung sind, man müsse Israel kritisieren dürfen.
Regierungschef Netanjahu war meines Wissens der Erste, der Schäfer für seine inhaltliche Arbeit im Jüdischen Museum in Berlin kritisierte. Ist die Unterstützung für Schäfer jetzt ja auch aus Israel auch für Sie als Symbol für einen innerisraelischen Disput zu werten, was Antisemitismus ist?
Nein, ich würde es in erster Linie, also konkret diesen Brief würde ich in erster Linie als Solidaritätsadresse mit Peter Schäfer verstehen. Dass in Israel kontrovers darüber diskutiert wird, inwiefern die BDS-Bewegung antisemitisch ist, das ist so. Da ist man hier auch nicht einer Meinung. Und da gibt es eben hier auch Prominente, die ja schon einen ersten Brief geschrieben haben, in dem sie es eben anders sehen. als der Bundestag oder eine Mehrheit des Bundestages, dort wurde ja diese Anti-BDS-Resolution verabschiedet. Ich würde aber durchaus eben auch eine starke Verbindung zwischen der Krise des jüdischen Museums, der aktuellen, sehen und eben diesem Konflikt mit der israelischen Regierung. Das haben Sie ja angesprochen. Man muss da ein kleines bisschen zurückgehen. Das gibt ja eine Vorgeschichte zu all dem. Im vergangenen Oktober gab es die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen in Jerusalem. Und dort wurde ein Brief offenbar übergeben von Benjamin Netanyahu an Angela Merkel. Dieser Brief wurde danach öffentlich, in dem ja ganz konkret von der Bundesregierung die Einstellung der Förderung des Museums verlangt wurde, weil es, Zitat, anti-israelische Aktivitäten fördere. Gemeint war da eben zum Beispiel die Ausstellung Willkommen in Jerusalem. Da gab es ja Vorwürfe der israelischen Regierung. Hier würde das Museum seine Aufgabe nicht richtig definieren, würde sich hier um den israelisch-palästinensischen Konflikt kümmern, anstatt um das jüdische Leben in Deutschland. Und es ging auch um Veranstaltungen des Museums, bei denen aus Sicht der israelischen Regierung Aktivisten der Boykottbewegung BDS, wir haben sie schon erwähnt, auftraten. Und ein weiterer Vorwurf der Regierung Netanyahu damals in diesem Schreiben, das Jüdische Museum Berlin sei nicht mit der jüdischen Gemeinde verbunden. Und da schließt sich, wenn ich jetzt die Debatte aus Deutschland aufgreife, aus meiner Sicht gerade ein bisschen der Kreis. Denn dieses Argument, das Jüdische Museum gehört nicht zur jüdischen Gemeinde in Deutschland, das kam ja jetzt auch vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Und damit sind wir dann eben bei der aktuellen Diskussion und dem Rücktritt von Peter Schäfer.
Sie sagen, da schließt sich ein Kreis, könnte man nicht aber auch sagen, da wird über Bande gespielt. Der Historiker Moshe Zimmermann hat im Tagesspiegel jetzt geschrieben, die israelische Regierung, so sagt er, sei nicht berechtigt zu entscheiden, was antisemitisch sei und was nicht.
Das ist ja eine Debatte, die schon sehr, sehr alt ist, dass man also sagt, hier wird Israel-Kritik vermischt mit Antisemitismus. Ich denke, man muss hier ein kleines bisschen eben auch die jüngere Entwicklung sehen, die schon angesprochene Anti-BDS-Resolution des Bundestages, die natürlich hier in Israel auch viele auf den Plan gerufen hat, die gesagt haben, diese Resolution ist insoweit nicht berechtigt, weil BDS nicht, so wie es der Bundestag darstellt, geschlossen antisemitisch sei. Ich muss sagen, mich hat diese Resolution auch ein bisschen überrascht. Ich bin hier in meiner Arbeit als Korrespondent in Israel natürlich immer wieder mit BDS konfrontiert, weniger durch Aktionen, die hier in Israel oder in den palästinensischen Gebieten stattfinden, als mehr durch die Auswirkungen der Arbeit von BDS, dass eben zum Beispiel Künstler nicht nach Israel kommen. Und immer wenn ich mich versuche, dieser Bewegung zu nähern im Rahmen meiner Arbeit, dann stelle ich fest, dass das eine sehr heterogene Bewegung ist. Letztlich ein sehr loser Verbund verschiedener Organisationen quer um den Globus, die eben keine Vereinssatzung sozusagen haben und die inhaltlich sehr schwer einheitlich zu definieren sind. Und wie der Bundestag dann zu dem Schluss kam, dass diese ganze Bewegung für sich antisemitisch ist, das ist eine Schlussfolgerung, die ich so bisher nicht treffen konnte. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Zumal ja auch die Mitglieder sehr heterogen sind und auch in Teilen eben sehr prominent, ob der Musiker Roger Waters oder Judith Butler oder der französische Regisseur Jean-Luc Godard. Wie schätzen Sie aus Ihrer Perspektive als Korrespondent in Tel Aviv auch die Macht ein, wenn man sie als Lobbyisten betrachtet? Denn dass viele Konzerte abgesagt werden, geht ja auch wiederum auf Druck des BDS zurück.
Ich habe zum einen den Eindruck, dass BDS, wenn wir uns jetzt den Globus anschauen, sehr unterschiedlich stark ist und in einigen Ländern, vor allem auch in Amerika, in den USA, aber auch in Südamerika sehr viel Einfluss hat, gerade auch in den USA auf ein sehr breites Netzwerk an örtlichen Gruppen zurückgreifen kann, aber in Deutschland eigentlich keine wirklich wirkmächtige Bewegung ist. Das ist zumindest der Eindruck, den ich, und das sage ich in aller Vorsicht, hier aus Israel habe. Der mag nicht vollständig sein, aber sie kommen mir zumindest in Deutschland nicht so mächtig vor. Bei der angesprochenen Absage von Konzerten ist es natürlich so, dass das hier die israelische Öffentlichkeit trifft. Die Israelis haben, wie alle Menschen, den Wunsch, Konzerte zu sehen und freuen sich, wenn Künstler aus dem Ausland kommen. Dass nicht so viele kommen, hat sicherlich mit BDS zu tun, weil sich eben Künstler immer wieder entweder diesen Boykottaufrufen beugen oder aber tatsächlich sie auch inhaltlich nachvollziehen können. Das ist meistens nicht so ganz klar, was denn nun dann die letztliche Motivation für die Absage ist. Aber natürlich ist Israel auch nicht so wahnsinnig beliebt im Tourneekalender aus rein wirtschaftlichen Motiven, muss man sagen. Denn die großen Tourneen kommen hier meistens nicht vorbei, weil es keine Anschlussmärkte in der Nachbarschaft gibt. Das spielt da sicherlich am Rande auch eine Rolle.
Sagt Israel-Korrespondent Tim Aßmann in Tel Aviv. Ich danke schön.
Bitte gerne.
John Malkovich, er ließ im Film nicht nur zu, in seinen Kopf einzudringen, er war auch der unglückliche Vicomte in den gefährlichen Liebschaften und kreiste um den Obristen und die Tänzerin. Heute Abend war der Amerikaner nach 30 Jahren wieder auf einer Bühne im Londoner West End zu sehen, in der Rolle eines Landsmanns, der im wirklichen Leben nur 1,5 Jahre älter ist als Malkovich.
I am going to masturbate. What are you going to do? You are going to watch me. How do you feel about that? That is between you and your God.
John Malkovich spielt die einstige Hollywood-Größe Harvey Weinstein, angeklagt der mehrfachen Vergewaltigung und Auslöser der MeToo-Bewegung. Kein geringerer als David Mamet führt Regie bei seinem neuen Stück Bitter Weed. Bei der Uraufführung im Garrick Theater war für Fazit Martin Hahn einen schönen guten Abend nach London.
Guten Abend.
Vor einem Vierteljahrhundert schrieb Mehmet Oleana, eine intrigante Studentin zerstört mit dem unberechtigten Vorwurf der sexuellen Belästigung das Leben ihres Professors. Ist Bitter Weed nun genau das Gegenteil?
Naja, also wie damals geht's auch hier um sexuelle Belästigung und Vergewaltigung und Macht. Nur sind die Vorwürfe hier echt. Wir treffen da auf Barney Fine, das ist ein Filmmogul, der ist reich, mächtig und vulgär. Und der klingt nicht nur so, sondern sieht auch so aus wie Harvey Weinstein. Und der wird eben gespielt von John Malkovich. Und schon in der ersten Szene in seinem Büro wird klargemacht, da ist ein Machtmensch und ein ziemliches Arschloch, muss man sagen. Der bestiehlt einen Autor und behält dessen Skript ein, ohne zu bezahlen. Und sagt ein wenig später, people are animals. Menschen sind Tiere und zur Jagd freigegeben. Und dann folgen wir ihm in ein Restaurant und da trifft er auf eine Schauspielerin, eine britisch-koreanische, gespielt von Iona Kim Book. Und die überredet er dann, mit aufs Zimmer zu kommen. Das hörten wir gerade schon mal in Ausschnitten. Und da wird der geschmeidige Manipulator dann zum Raubtier und versucht sie dann mit einer Mischung aus Aggressivität und Selbstmitleid ins Bett zu kriegen.
Welchen Ton lässt Mehmet in der Personalunion von Dramatiker und Regisseur dabei anschlagen?
Das Ganze ist ziemlich witzig aufgezogen. Also jeder zweite Satz ist eine Beleidigung, aber jeder dritte eine Pointe. Das heißt, das sind sehr polierte Dialoge, das ist sehr dicht geschrieben. Niemand spricht länger als, ich sag mal, 5 Sekunden. Also das ist schon fast ein verbaler Kugelhagel da auf der Bühne. Dieses Pointenfeuerwerk, das hat mich so ein bisschen an Jeremy Piven als Filmagent Ari Gold in der US-TV-Serie Entourage erinnert. Aber so witzig das ist, vor der Premiere hat Malkovich der BBC ein Interview gegeben und hat er gesagt, viele Leute werden das Stück wahrscheinlich nicht mögen, aber große Stücke würden ja nun mal die Frage aufwerfen, lache oder weine ich? Ich glaube, die wenigsten werden weinen hier und viele sehr lachen bei dem Stück.
Lachen, ist das dann gerechtfertigt angesichts einer möglichen Entwicklung, die dieses Stück nimmt, oder geht es parallel zur Gegenwart?
Das ist eine gute Frage, die man, glaube ich, ganz schwer beantworten kann. Ist dieses Stück unterhaltsam? Ja, weil es so witzig ist. Ist es raffiniert? Nein. Das liegt jetzt nicht an dem Humor und dem Komödiantischen. Ich glaube, das kann man durchaus machen. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Wahrheit ist besser verdaulich, wenn sie in Humor mariniert wird. Ich glaube, da ist was dran. Das Problem an dem Stück ist, es ist sehr konventionell erzählt. Das Bühnenbild ist wenig originell und sehr gegenständlich. Und wir erfahren auch nichts Neues über diesen Weinstein-Charakter. Das Stück schließt den nicht neu und anders auf. Mir fehlte da ein bisschen die Tiefe. Das war alles eigentlich genau so, wie man sich das vorstellt. Und das andere Problem ist, fast alle Lacher gehen von Barney Fine alias Weinstein aus. Das heißt, alle anderen werden da nur zu Stichwortgebern, auch die zwei weiblichen Hauptrollen. Und das ist ja dann schon mehr als unglücklich in der Geschichte über das Raubtier Weinstein und männliche Dominanz.
Nun ist John Malkovich ein hervorragender Schauspieler. Sie haben gesagt, er hat auch die Proportion von Harvey Weinstein, der hier Barney Fine heißt. Welche schauspielerischen Leistungen werden ihm denn da überhaupt abverlangt oder sind das gar keine großen?
Doch, die sind, glaube ich, nicht so gering. Denn das eine ist ja einmal die Korpulenz des Harvey Weinstein anzunehmen. Da haben sie ihn, glaube ich, in einen Fettsuit gesteckt oder ihm ein Kissen unters Hemd geschoben. Und da schlurft er dann eben kugelrund über die Bühne. Ich glaube, die Herausforderung für ihn war diese Bösartigkeit. Denn angeblich
die kann er aber gut.
Die kann er sehr gut und er sagte auch, er hätte sich nie in einen seiner Charaktere verlieben können. Das geht ihm hier, glaube ich, auch nicht anders. Und während der Proben sei er wohl in Gelächter ausgebrochen. Er hätte gesagt, ich ekle mich selbst an.
Und Sie sind mit welchem Eindruck jetzt nach 2,5 Stunden aus dem Theater gekommen? Ernüchterung ob einer gewissen Einfallslosigkeit von David Mamet und einem nicht wirklich abgeforderten Talent von John Malkovich?
Ich glaube, das Talent wurde schon abgefordert und auch eingebracht. Malkovich hat eine enorme Bühnenpräsenz, aber ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Komplexität erwartet. 2 Stunden zu lachen über sexuellen Missbrauch ist mir an der Stelle so ein bisschen zu wenig.
Martin Hahn, nach der Uraufführung von Bitter Weed von David Mamet mit John Malkovich in der Hauptrolle zu sehen bis zum 14. September im Garrick Theatre in London. Pünktlich mit 65 ging er vor einem Vierteljahrhundert in den Ruhestand, um heute, einen Tag nach seinem 90. Geburtstag, wieder im Hörsaal der Goethe-Universität in Frankfurt am Main zu sprechen. Jürgen Habermas, die große philosophische Instanz. Noch einmal zum Verhältnis von Moralität und Sittlichkeit hatte er seinen Vortrag überschrieben. Leider wurde den Medien nicht gestattet, diese Rede von Habermas heute Abend aufzuzeichnen, aber Ruthard Stäblein hat zugehört. Ich gehe sicherlich recht in der Annahme, der Saal war voll.
Ja, es mussten weitere 5 Hörsäle geöffnet werden. Mehr als 3000 Zuhörer banden gespannt auf diesen Auftritt von Jürgen Habermas, der ein weit gespanntes Feld öffnete. Es war ein akademischer Vortrag, wie er selbst betonte. Er griff eigentlich auf seine Lieblingsthemen und Philosophen zurück. Kant, Hegel, Marx. Habermas rekonstruiert ja seine Vorbilder und das war schon sehr anspruchsvoll.
Wie wirkte er auf Sie?
Eigentlich wie immer. Jemand, der sehr genau seine Texte liest, die auseinandernimmt und eigentlich auch mit der Geistesgegenwart seiner Zuschauer rechnet.
Natürlich auch immer ein spannender Moment, wo in der Gegenwart wird Jürgen Habermas landen, wo heute Abend nach seinen theoretischen Erläuterungen und mit den 3 großen Männern, die ihn beruflich philosophisch begleitet haben über die Jahrzehnte.
Das waren nur etwa 5 Minuten, hat er gleich am Anfang angekündigt und er appellierte eigentlich an eine Dynamik der Grundrechte, an Normen der Moralität, die eben in den Grundrechten seit 1949 verbürgt sind und die dadurch, dass man sich auf sie beruft, auch ein Engagement entwickelt und eine Dynamik, das eben auch, und da ist er ja immer noch Geschichtsoptimist, zu einer Verbesserung unserer Gesellschaft führen könnte. Er ging natürlich auch auf Sittlichkeit ein. Die soziale Integration, die ja schon Hegel forderte, sei auch heute noch notwendig, aber auch, dass der Staat Krisen versuchen müsste zu lösen und dass durch diese moralische Lernprozesse auch eine gesellschaftliche Entwicklung möglich ist.
Erfüllte er damit die Erwartungen der vielen tausend Zuhörer? Konnte man oder hätte man die ganze Zeit eine Stecknadel fallen hören können?
Unbedingt. Die Konzentration war wirklich phänomenal. Nach etwa 20 Minuten gab es einen Feuerwehralarm und die ganzen Säle mussten verlassen werden.
Na gut, dann ist das ja nichts mehr mit der Stecknadel.
Ja, aber die hatte nicht verhindert, dass alle wieder zurückgekommen sind und ganz aufmerksam zugehört haben. Das waren dann aktuelle Beispiele, dass diese patriotische Verfassung, die Habermas sich wünscht, die nationalen Grenzen überschreiten muss, dass es eben auch eine Öffnung hin zu anderen kulturellen Milieus, die heute wichtiger werden als nur soziale Fragen, auch der Integration von Ausländern, aber auch ein neuer europäischer Zusammenhang geschaffen werden könnte.
Und das Ganze war ohne ein persönliches Wort am Anfang oder am Ende?
Ganz zum Schluss war das dann doch pathetisch, wie man eigentlich Habermas nicht kennt. Er hat nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig Frankfurt, die Universität und auch die Stadt Frankfurt für ihn war. Und erlaubte sich auch noch einen kleinen Seitenhieb. Er sagte, ja, jetzt wird es seine endgültige Verabschiedung von der Universität sein und die Universität ist mehr als eine vom Wissenschaftsrat evaluierbare Institution.
Ein pointierter Abschluss der Rede von Jürgen Habermas im Hörsaal der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, verfolgt von Ruthard Stäblein.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Internetplattform Wem gehört Hamburg ist in Köln mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Sie informiert über Besitzverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt der Hansestadt. Mehr als 1000 Mieter haben auf der Plattform Belege über den Eigentümer ihrer Wohnung hochgeladen. Insgesamt sind die Eigentumsdaten zu 15.000 Wohnungen abrufbar. Das Recherchezentrum Korrektiv hatte das Angebot zusammen mit dem Hamburger Abendblatt entwickelt. Das Ziel ist mehr Transparenz auf dem Mietmarkt. Nur wenn man wisse, wie der Wohnungsmarkt wirklich aussehe und wer dort investiere, könne man auch etwas gegen den Mietwahnsinn unternehmen, begründeten die Plattformmacher ihr Projekt. Die Jury bezeichnete das Angebot als herausragend. Der Grimme Online Award gilt als wichtigster deutscher Preis für Online-Publizistik. Die Dichterin Joy Harjo ist die erste US-amerikanische Ureinwohnerin, die den Ehrentitel Poet Laureate trägt. Die Auszeichnung ist mit 35.000 US-Dollar dotiert und wird jährlich für den Zeitraum von Oktober bis Mai von der US Library of Congress in Washington D.C. verliehen. Die Gedichte der 68-jährigen Harjo, die als Muscogee Creek geboren wurde, erzählen die Geschichten und beschreiben die Kämpfe der indigenen US-Bevölkerung. Harjos Lyrik transportiere Träume, Wissen und Weisheit, hieß es seitens der Library of Congress. Joy Harjo, die 8 Lyrikbände veröffentlicht hat, wird der Bibliothek in Lyrikangelegenheiten beratend zur Seite stehen und eine Lesereihe organisieren. Der Nachlass des Musikers und Autors Rio Reiser kommt ins Deutsche Literaturarchiv nach Marbach. Gestiftet haben Reisers Brüder die Manuskripte, Briefe, Theaterstücke und Drehbücher und das digitale Archiv. Als zentrale Figur der Band Tonsteine Scherben prägte Reiser, der 1996 starb, die musikalische Punk- und Rockszene der 1970er und 80er Jahre. Als einer der ersten Rockmusiker sang Rio Reiser fast ausschließlich deutsche Texte. Sein Pseudonym wählte er nach dem Roman Anton Reiser des Goethe-Zeitgenossen Karl Philipp Moritz. Der Künstler Victor Bonato ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte sein Galerist Sebastian Fahrt in Mannheim mit. Demnach starb der Künstler bereits am 22. Mai nach langer Krankheit. Inspiriert von der Zero-Bewegung war Bonato in den 1960er Jahren mit verformten Spiegelskulpturen bekannt geworden. Viele von ihnen sind bundesweit im öffentlichen Raum ausgestellt. 1991 sorgte Bonato mit seinem Trabi in Blei für Aufsehen, eine Art Nachruf auf die DDR und ihre Hinterlassenschaften.
Und am Mittwoch immer mit den Filmen der Woche. Das Leben von Hobbit-Erfinder Tolkien, ein Jussi Adler-Olsen-Krimi und Charlize Theron als Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika. Drei Geschichten, die morgen in die deutschen Kinos kommen. Filmkritikerin Anke Lewicke hat es aber in dieser Woche mit Musik. Happy Lamento, ein Film von Alexander Kluge mit, wie es in der Ankündigung heißt, Helge Schneider und Heiner Müller. Was ist denn das für eine Doku?
Ja, das ist so eines dieser typisch essayistischen Werke von Alexander Kluge, ein assoziativer Bilderdiskurs. Und die Kinoleinwand wird eigentlich zur Installation, weil manchmal laufen gleichzeitig drei Bilder ab. Und was er ganz interessant macht, er zeigt viel Zirkussachen, weil das ist ja sein Faible schon immer gewesen. Und aus dem Zirkus, also aus dem Rummelplatz, kommt ja auch das Kino. Das macht also Sinn, dann kann man wieder über die Anfänge des Kinos nachdenken. Und er zeigt dann aber auch so Ausschnitte, die 30, 40 Jahre alt sind vom Zirkus, die auch was ganz Brutales haben, was Melancholisches, was man da so alles mit den Tieren gemacht hat. Dann gibt es auf einmal wieder Nachrichtenbilder zwischendurch und gleichzeitig Ausschnitte eines philippinischen Films von Carven de la Cruz und sowas abgedrehtes Wildes habe ich noch nie gesehen. Da geht es um nicht eine Jugendgang, sondern um eine Kindergang und was die alles anrichtet. Ja, und letztlich sind wir wie immer bei Alexander Kluge dazu aufgefordert, uns selbst einen Reim zu machen, den eigenen Film zusammenzubasteln.
Zu den Bildern kommt ja Musik. Wie verbindet sich das Ganze? Wie hat Kluge das montiert?
Ja, man weiß nie, was da nun Huhn oder Ei war, also die Musik oder die Bilder. Aber ich kann nur sagen, das klappt manchmal unheimlich gut und dann hat es auch was Poetisches. Es gibt ein Kapitel zum Mond, dann hört man natürlich die Mondscheinsonate, sieht dazu Animationsbildern und dann benutzt er auf einmal dann wieder Ausschnitte aus seiner Sendung, die er fürs Privatfernsehen gemacht hat und dann sinniert Heiner Müller über den Mond.
Das erste wäre, der Mond wäre für mich eher etwas, was man nicht betreten sollte. Das sollte man draußen lassen. Erstmal alle anderen Planeten und dann den Mond. Mond ist etwas, was man nicht, nicht kolonisieren sollte, was man nicht anfassen sollte. Das sollte man einfach so stehen lassen, wie es ist.
Ja, vielleicht hat er da recht. Und dann gibt es auf einmal dann Blue Moon von Elvis Presley und dann wird eine Schallplatte eingeblendet und dann denkt man auf einmal über die analoge Technik wieder nach.
Ist das ein gelungenes Puzzle für Sie über den Ist-Zustand der Welt oder des Weltalls?
Würde ich auf alle Fälle sagen, weil manchmal gibt es dann so ganz lange Ausschnitte, zum Beispiel wie Donald Trump ankommt beim G20-Gipfel, dann sieht man eben, wie die Maschine landet, wie lange die da so rollt. Und dann denkt man auf einmal ganz anders wieder über die Nachrichtenbilder nach, was wir da für Schnipsel nur sehen, wenn man das mal so in voller Länge hat. Und dann ist es doch so, dass die Grünen jetzt bei Amazon wollen, dass, was zurückgegeben wird, die Ware in ein Sozialkaufhaus kommen. Und da gibt es auch was zu bei Alexander Kluge, nämlich ein Lamento für die liegen gebliebene Ware. Und das ist nicht nur ein trauriges Lamento, sondern es hat auch heitere Untertöne.
Ebenfalls aus Deutschland kommt der Spielfilm mit dem englischen Titel Oh Beautiful Night. Welche Rolle spielt die Musik darin?
Ja, der Regisseur hat die Musik extra komponieren lassen. Die ist so ganz abgefahren, psychedelisch, versucht so den Sound der Stadt aufzugreifen. Aber nicht die typische Technomusik, die wir kennen, sondern die hat dann manchmal auch was sehr Märchenhaftes.
Was Märchenhaftes, was passiert denn dann in diesem, ich glaube, es ist ja wohl Kammerspiel zu nennen.
Ja, es spielt während einer Nacht und es geht um einen jungen Hypochonder, der heißt Juri, der denkt immer, dass er sterben muss. Und tatsächlich hat er dann eine seltsame Begegnung.
Der Tod. Verrückt, oder? Das kann nicht sein.
Ja, sicher.
Ja. Spürst du nicht schon die ganze Zeit, dass es zu Ende geht? Zigarette? Deine letzte.
Ja, er trifft den Tod und zieht mit dem Tod durch die Nacht. Und wie es sich gehört, hat der Tod auch eine Sense dabei. Das ist ein kleiner Anhänger, da kann man prima drauf koksen. Also man ist auch für diese Nacht gerüstet. Und Berlin hat dann sowas ganz anderes. Es ist einerseits ein Vorhof zur Hölle, je nachdem, wo man ist. Wird auch russisches Roulette gespielt. Aber es kann eben auch was Märchenhaftes haben, wenn man in so einem Laden ist, wo lauter Kristallleuchter hängen. Und wenn der dann richtig ausgeleuchtet ist, dann könnte man auch es war einmal sagen.
Das Ganze spielt ja in einer einzigen Nacht. Hat Regisseur Xaver Böhm Victoria als Vorlage für einen einzigen Drehrutsch genommen?
Ja, bei Victoria ist ja alles in einer Einstellung gedreht. Da geht es ja um die Dynamik, dass man so einsteigt, dieses Gefühl der Realzeit. Und hier ist es eher die Bildgestaltung. Also jedes Bild ist sorgfältig durchkomponiert. Und da muss ich manchmal sagen, dass die Figuren doch so ein bisschen wie abgestellt und nicht abgeholt werden. Also die großen Themen, die angelegt sind, Tod, Sterben, natürlich gibt es auch noch eine Liebesgeschichte, werden visuell dann leider doch nicht aufgefangen.
Zigarette und Zigarre, in beiden Filmen gibt es Musik. Anke Lewicke mit ihren Filmen der Woche Oh Beautiful Night und Happy Lamento ab morgen im Kino ihres Vertrauens. Kunst aus Afrika. In Deutschland führt sie zu reflexartigem Zusammenzucken, spätestens seit durch das Humboldt-Forum die Frage nach dem Umgang mit der im Namen des Kaisers exportierten Kunst der Kolonialzeit im Raum steht. Das Thema wiegt schwer, aber es ist den einstigen Kolonialherren weit mehr ein Klotz am Bein als den Künstlern in und aus vielen afrikanischen Staaten. Martina Zimmermann in Casablanca über die erste Station einer neuen afrikanischen Kunstkarawane mit dem Titel »Leih mir deinen Traum«.
Die prominenten Künstler, die Akteure, Mäzene und Sammler der marokkanischen Kunstszene sowie Diplomaten aus mehreren Ländern sind auf der Vernissage in der Villa Anfa. Der an einen Palast erinnernde Privatbesitz scheint wie geschaffen für die zum Teil riesigen Gemälde, Skulpturen und Installationen, die großteils während Residenzen in Casablanca hergestellt wurden. Sirikikis Metallfiguren prangern die politisch Verantwortlichen in Afrika an, erklärt der in Burkina Faso lebende Künstler.
Afrika ist der schwarze Kontinent. In der Mitte sehen Sie das blaue Meer und dort ist der weiße europäische Kontinent. In Afrika sind Gold, Manganin und alle Rohstoffe, aber wir halten die Hand auf im Westen.
Die afrikanischen Figuren haben Blechdosen mit wertvollen Bodenschätzen in ihren Händen. Auf der anderen Seite des Meeres trägt eine weiße Frau eine Kreditkasse, ein Mann einen Koffer, auf dem steht Schuldenrückzahlung. Alle ausgestellten Werke befassen sich mit großen gesellschaftlichen Fragen, nicht nur in Afrika. Die Drahtskulpturen des Kongolesen Freddy Zimba stehen im Garten neben dem Swimmingpool. Es handelt sich um einen Mann ohne Kopf, durch ein Gitter von einem schwangeren Frauenkörper getrennt. Inspiration war die Deportation von Juden im Zweiten Weltkrieg.
Ich bin ein Mensch, noch bevor ich aus einem Land oder von einem Kontinent komme. Man gibt mir eine Hautfarbe, eine Nebenbedeutung. Wir sind alle elastisch durch unsere Erfahrungen und unser Leben. Diese Geschichte hat mich angesprochen, weil ich ein Mensch bin.
Die ausgestellten 30 Künstler stammen aus 15 verschiedenen afrikanischen Ländern, darunter auch der Ägypter Adel El-Sivi. In seinen Gemälden hinterfragt er klassische westliche Kunsttheorien.
Wir Ägypter haben ein großes Identitätsproblem. Manchmal werden wir als arabische Künstler betrachtet, manchmal als dem Mittelmeerraum zugehörig, dann als dritte Weltkünstler. Nun sind wir afrikanische Künstler. Ich finde, das ist eine der besten Definitionen. Wir sind Afrikaner.
Alle Teilnehmer der panafrikanischen Ausstellung sind in der internationalen Kunstszene unterwegs, in New York ebenso wie in Paris oder Berlin. James Kokobi aus Abidjan beispielsweise, er lebt in Leipzig.
Manche leben hier auf dem Kontinent und andere sind geteilt überall auf der Welt. Und jeder hat seine afrikanische Wurzel, die er in seine Kunst bringt. Jeder von seinem Ort nimmt ein Stück von sich und wir machen ein gemeinsames Treffen. Das ist für mich der Traum.
Ein Traum, der sich erstmals mit dieser panafrikanischen Ausstellung verwirklicht. Ein Jahr lang werden die Werke der Künstler, die sonst im Westen gefeiert werden, auf einer Wanderausstellung präsentiert in Casablanca, Abidjan, Dakar, Lagos, Addis Abeba und Kapstadt. Generalkommissar Yakuba Konate bringt schon länger Künstler aus ganz Afrika zusammen. Er ist in Abidjan in der Elfenbeinküste Direktor des MASA, des alle 2 Jahre stattfindenden Marktes für Musik, Theater und Kunst des Kontinents.
Es ist nicht die Aufgabe der Deutschen, der Franzosen, der Schweizer oder der Amerikaner, Ausstellungen für Afrikaner zu organisieren. Es ist unsere Aufgabe, die wichtigen Kreationen am Himmel der zeitgenössischen Kunst und ihre afrikanischen Stars dem Publikum in Afrika zu zeigen.
Spannend wird es sein, wenn die internationalen Stars mit der einheimischen Kulturszene in Kontakt treten. In Casablanca zeigen rund 10 Galerien anlässlich der Expo ihre eigenen Künstler. Auf jeder Station der Wanderausstellung sollen Werke lokaler Berühmtheiten hinzukommen, freut sich der künstlerische Direktor Brahim Alaoui.
Das ist ein Labor, ein Projekt, das langsam immer größer werden wird. Der Höhepunkt am Ende wird sein, dass alle diese Künstler gemeinsam zeigen, dass wir ein bedeutendes künstlerisches Ereignis in Afrika veranstaltet haben.
Der Ehrgeiz der panafrikanischen Ausstellung ist es, Kunstgeschichte zu schreiben und die lebendige und vielfältige Szene der afrikanischen Städte untereinander zu vernetzen, auch für künftige Projekte.
Leih mir deinen Traum. Heute ist diese Ausstellung mit Kunst aus 6 afrikanischen Ländern in Casablanca eröffnet worden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Schreiben heißt warten, macht die Neue Zürcher Zeitung dem Pressebeschauer Mut. Schreiben heißt warten und scheitern. Das klingt nun gar nicht gut. Hätten wir den Satz doch lieber nicht zu Ende gelesen. Das blockiert. Schreibblockaden werden meistens als psychologische Hemmnisse beschrieben und mit einer Flut entsprechender Ratgeber therapiert, erfahren wir von Andreas Langenbacher. Ich wünsche allen, bei denen so etwas hilft, viel Glück im permanenten Flow. Mal sehen, ob das hilft. Glaubt man Umfragen, könnte sich jeder dritte Deutsche vorstellen, mit einem Sexroboter ins Bett zu steigen. Das steht in der Wochenzeitung Der Freitag. Und damit wir jetzt nicht eine totale Schreibblockade bekommen, suchen wir nach einem harmlosen Thema. Musik ist kein Sport, lesen wir in der Tageszeitung Taz. Sie kommt vom Kopf und vom Gefühl, erzählt die japanische Jazzpianistin Aki Takahase im Interview. Ich bin 71 Jahre alt und keine 20-jährige Frau mehr. Körperlich ist das ein großer Unterschied, aber ich bin heute lockerer. Ich kann am Klavier leichter alles an Emotionen und Gefühlen aus mir herausholen. Das allein ist schon aufmunternd genug und wird noch gesteigert, wenn Aki Takahase sich nicht nur zum Jazz bekennt. Ich finde aber auch die klassische Musik wunderbar. Hauptsache gute Musik, würde ich sagen, egal aus welcher Richtung. Musik vielleicht vom großen Jubilar des Donnerstags? Ein Mann ist das, der einiges zu bieten hat. Nicht nur der größte Musikkabarettist der Epoche von Napoleon III., sondern auch ein genuiner Romantiker, wie es im Berliner Tagesspiegel heißt. Einer, der immer wieder auch die schattige Seite seiner Seele offenbart. So gratuliert Friedrich Hansen dem Komponisten Jacques Offenbach, geboren vor 200 Jahren in Köln. Auch die Tageszeitung Die Welt würdigt das frivole Genie mit all seinen Facetten. Als ein eigener Theaterbetreiber, vor allem aber als genialer Horcher am Busen des Zeitgeists, wie Manuel Bruck schreibt. Der geniale Klangkomiker und Charakterspötter wird weiterhin mit Hoffmanns Erzählungen als Opernkernbestand und etwa 10 Operetten präsent sein. Nun sind wir frohgemut genug gestimmt und können uns der harten Politik zuwenden. Wir leben in Deutschland im besten aller Zeitalter, tun allerdings alles, um es schlecht zu reden, erklärt im Freitag der Mediziner Joachim Bauer. Politiker zu bewundern ist eine Art Geisteskrankheit, warnt uns der Psychiater und Psychotherapeut. Haben wir einen Politiker oder eine Politikerin hochgejubelt, entdecken wir irgendwann, dass es eigentlich nichts zu bewundern gibt, woraufhin wir ihn oder sie, weil wir unsere überspannten Erwartungen enttäuscht sehen, zur Rache abstürzen lassen. An der Bundeskanzlerin mag Joachim Bauer aber so einiges. Ihre Unaufgeregtheit, ihre Kompetenz und das unspektakuläre, attitüdenfreie Auftreten. Für Aufregung sorgte allerdings Angela Merkels zittrige Haltung beim Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten. 30 Grad, pralle Sonne, so schildert die Taz die äußeren Umstände. Wenn nun Hunderttausende in einem Video bei YouTube sehen wollen, wie Merkel zittert, so scheint der Taz das in tiefere Regionen der Niedertracht zu deuten, von der sich wohl die wenigsten unter uns freisprechen können. Ambros Weibe fragt pikiert, unterscheidet sich das in der ethischen Qualität von Gaffern, die Autobahnen blockieren, um bei Unfällen abgetrennte Gliedmaßen zu beglotzen und zu filmen?
Das war Fazit. Gabi Wuttke wünscht eine gute Nacht.